Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kita Talks mit Anja Kanzler, der Podcast für Krippe, Kita und Kindertagespflege. Ich bin Anja Kanzler. Als Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin setze ich mich für eine beziehungsstarke, bedürfnisorientierte und gewaltfreie Kindheit ein. Dabei schaue ich selbst auf eine fast 10-jährige Praxiserfahrung im Arbeitsfeld Kita zurück und teile dieses Erfahrungswissen auch in zahlreichen Fachartikeln, Blogbeiträgen und in meinen Büchern. Das heutige Thema lautet Peergroup-Eingewöhnung in der Kita und ich freue mich als Gästin, Christa Manske begrüßen zu dürfen.
Ich freue mich total, dass ich für dieses Gespräch als Gesprächspartnerin Christa Manske gewinnen konnte, die so ein bisschen auch schon Erfahrung in dieser Eingewöhnungsform mitbringt. Und ja, hallo Christa, herzlich willkommen. Und vielleicht stellst du dich gerade mit ein paar Worten selber vor.
Ja, hallo Anja, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, mit dir über das Thema reden zu können. Ich bin Christa Manske, leite eine große Kita mit knapp 100 Kindern, 100% Tagesstätte. Bei uns in Nordrhein-Westfalen Familienzentrum, wir sind bilingual und ein großes Team von 24 Mitarbeitern, da ist immer viel los. Also da steht das Rad nie still. Und gleichzeitig bin ich nach einer Coaching-Ausbildung seit Jahren auch unterwegs in der Fortbildung von Erzieherinnen, Fachkräften, das ist auch männlich, ne? Fachkräften, und coache Kitas und gehe gerne in andere Kita-Teams und hole die Menschen dort ab, weil ich immer wieder begeistert bin, wie offen die Teams sind für Weiterentwicklung im Sinne von, wir tun ja was für die Kinder und wir wollen es gut tun.
Mhm. Genau. Im Vorgespräch hattest du schon gesagt, du bist auch viel in den Themen offener Arbeit, Werkstattpädagogik unterwegs. Und ja, ich habe dich jetzt aber ganz bewusst für das Thema Peergroup-Eingewöhnung ja angefragt, weil du ja über Facebook halt gesagt hast, du bist seit 2020, sag ich, mit deinem Team da schon am Start. Und was sicherlich erstmal spannend ist, wie bist du eigentlich auf das Modell gekommen?
Ich habe einen Artikel von der Heike Fink gelesen und während ich das gelesen habe, hat es schon gekribbelt in mir, weil ich einfach gemerkt habe, ja, das ist es. Flächendeckend wurde überall vor zig Jahren das Berliner Modell eingeführt und ich habe mich sehr schnell unwohl mit vielen Dingen gefühlt. Und als ich dann den Artikel gelesen habe, habe ich gedacht, ja, genau, es geht anders. Ja, und das ist es so, wie ich das meine. Und da ist das kompetente Kind. Und in dem Moment habe ich einfach nur gemerkt, das ist die richtige Richtung, um sich weiterzuentwickeln und war total froh über diesen Impuls. Also da habe ich einfach, war ich glücklich, diesen Artikel gefunden zu haben.
Genau. Was genau hat dich da so spontan dran angesprochen?
Also mich hat daran angesprochen erstmal, dass diese Transition an den eigenen Erfahrungen anknüpft. Das ist genauso im offenen Konzept, wo habe ich früher gern gespielt, wie habe ich mich gefühlt. Und das nimmt auch das Kind dann in den Blick mit seinen eigenen Erfahrungen, auch seinen Fähigkeiten, seinen Kompetenzen, dass ein anderthalbjähriges Kind Kompetenzen hat und Gefühle hat und merkt, wie schlägt das Herz des anderen anderthalbjährigen Kindes, das in der gleichen Situation ist. Also einmal diese Geschichte, ich beziehe mich auf mich, ich erinnere mich an solche Gefühle, an die erste Klassenfahrt. Es war nicht wichtig, wie der Lehrer war. Es war wichtig, neben wem ich in der Busreihe saß. Es war wichtig, welche Kinder mitfuhren. Der Lehrer war auch wichtig, aber zweite Geige. Also dieser Blick auf sich, die eigenen Erfahrungen von Übergängen im Leben und dann dieses auf einmal das Kind so in den Blick nehmen und das Kind wird vom Objekt zum Subjekt. Das fand ich so toll. Es wird handelnd mit einbezogen. Weil beim Berliner Modell war es halt wirklich oft so, dass die Kinder dann wie Entenküken hinter der Erzieherin hertrippern. Und wenn die zur Toilette geht, standen die heulend vor der Toilettentür. Dann habe ich gedacht, warum schaffen wir eine solche Abhängigkeit, die das Kind in Hilflosigkeit bringt in solchen Situationen? Unsere ganze andere Haltung ist doch so, dass wir sagen, wir stärken Kinder und wie Montessori haben es wieder selbst zu tun und möchten ihnen im Kindergarten vermitteln, ich schaffe das. Ich kriege das allein geregelt. Ich finde Lösungen mit Unterstützung. Mhm. Und das Berliner Modell hat in die falsche Richtung geführt in dem Moment.
Und zumindest wenn es so sehr starr dann auch umgesetzt worden ist, was ja Gott sei Dank auch nicht immer überall so war. Aber ich bin ja auch tatsächlich vor circa 6-7 Jahren mit dem Modell das erste Mal in Kontakt gekommen und hatte auch so dieses Aha-Erlebnis zu sagen, ja, wir machen die ganze Zeit eigentlich so einen Umweg dadurch, dass wir erst das Kind an uns binden und dann das in die Gruppe und also einzuführen. Und ich sag mal, grundsätzlich hat das ja auch funktioniert, weil ja auch im Peer-Group-Modell trotzdem die Beziehungspersonen wichtig sind. Also, und trotzdem kriegen sie nochmal eine andere Rolle und vor allen Dingen auch eine andere Anfangsrolle, würde ich sagen. Also.
Ja, es ist eine andere Anfangsrolle und es kommen ja mehr Komponenten ins Spiel. Mhm. Weil, ne, vorher ist einfach nur das Kind und der Erzieher und die Mutter, dieses Triangel, ne? Und auf einmal kommen die anderen Kinder hinzu und der Raum. Da steht nur viel mehr Säulen. Mhm. Und da finde ich einfach so toll, wie kompetent die Kinder auch ja sich entscheiden, welche Säule ihnen da ganz wichtig ist. Ja, was ihnen hilft, die Mama loszulassen.
Ja, genau. Wie setzt ihr das im Rahmen eures Konzeptes jetzt so in der Praxis um?
Also ich muss ehrlich sagen, dass wir da auch noch im Auf und Nieder sind. Wir hatten Personalausfall, dass es schlechter vorbereitet war und das erwischt uns dann sofort. Das ist einfach live. Aber wenn es gut vorbereitet ist, dann haben wir Teamsitzungen dazu, weil das eben das ganze Team betrifft. Wir haben das erarbeitet im Team und dann, wir arbeiten mit Teamvereinbarungen. Und dann wurde das in unsere Teamvereinbarung mit aufgenommen. Und kannst du manchmal zeigen, da ist ja so eine Info und dann ist so eine Grafik, dass man einfach weiß, das passiert danach. Darauf haben wir uns verständigt, dass wir das so umsetzen. Mhm. Und wenn dieses im Team so geklärt ist, dann kommt halt der Kontakt mit den Eltern. Und der kennt, ne, dass wir jetzt ein Haus machen oder uns die Eltern meistens besuchen. Wir stellen denen das frei, was ihnen lieber ist. Und dann fangen wir an, dass wir im neuen Kindergarten, wir machen keine Besuche im alten Kindergarten, ja. Wir haben eine Schließung. Ich finde immer, wenn dann wieder 4, 5, 6 Wochen dazwischen liegen, spare ich mir das, weil es erstmal zu weit ist, auseinander ist für das Kind, weil es im Jetzt lebt. Und weil es auch für die Fachkräfte eine doppelte Belastung ist, noch die Entlastkinder zu haben und schon neue Kinder zu haben. Also wenn wir dann starten die Kinder in 3- bis 5er-Gruppen, altersabhängig. Und wir suchen dann einen Raum aus, den die anderen Kinder in der Zeit, also in 1,5 Stunden am Tag, dann nicht betreten, möglichst. Weil wir haben keinen extra Raum, also das schaffen wir nicht. Und wir schaffen eine Sitzecke für die Eltern im Raum, damit auch da Peer-Gruppe passiert.
Genau, das ist ja das Besondere, dass da tatsächlich auch nochmal, ja, im Prinzip gibt es ja mehrere Peers, die auch zusammenspielen.
Genau, dann ist da eine Kollegin, die hauptverantwortlich ist und die andere ist, ja, die ist auch verantwortlich, ich weiß nicht, das falsche Wort vielleicht, aber die ist, eine bewegt sich viel im Background, eine mehr im Vordergrund, aber das ist dynamisch. Ja, weil wir registrieren, Kinder zeigen mit ihren Blicken, mit ihrer Mimik, wenn sie sich vielleicht mehr für die andere interessieren. Und in dem Moment verändert sich etwas. Also wir überlassen dem Kind auch so die Wahl, welcher Kontaktperson bist du denn eher zugetan? Und von daher sind wir dann zu zweit im Raum. Und dann haben wir das 3 Tage lang, haben wir so diese erste Phase, diese 1,5 Stunden mit diesen 2 Kollegen. Und das wird dann auch nicht verändert. Und dann kommt also immer ein Tag was Neues und 3 Tage insgesamt zur Stabilisierung. Und wenn es an den Kindern gut geht, kommt die nächste Phase. Haben wir uns schon noch so ein bisschen an dem Berliner Modell orientiert, dass wir es in Phasen einteilen, die aber flexibler sind und natürlich inhaltlich nochmal anders geführt.
Genau.
Aber weil an Fragen kommt man nicht vorbei bei der
Ja, ich denke, so einen gewissen roten Faden und auch so eine gewisse Orientierung ist ja auch nochmal wichtig, um einfach auch sich miteinander zu verorten, wo sind wir gerade. Wie ist jetzt so die, ja, also 2 konkrete Jahre, die ja jetzt schon Erfahrung sind, das 3. Jahr, wo ihr jetzt gerade mittendrin seid, hattet ihr Kinder, die sich damit schwer getan haben?
Also wir hatten einmal ein Kind, das ja, da waren 4 Jungs und nur ein Mädchen dabei. Und da haben wir gemerkt, wir hatten dann den Bauraum ausgesucht als niedrigschwelliges Spiel, bodennah. Und die ist vorher im Rollenspiel vorbeigekommen. Und da war Stopp. Die wollte dann da rein, die hat da Mädchen gesehen, die hat den Puppenwagen gesehen. Und da mussten wir dann auch switchen. Dann haben wir dann schnell reagiert und haben den Puppenwagen rübergeholt in den Bauraum, weil wir gemerkt haben, die interessiert sich dafür. Das war dann aber auch nur halb gut. Also es war dann nachher eine Herausforderung, dass dann eigentlich eine Kollegin mit diesem Mädchen auch ins Rollenspiel gegangen ist.
Und sonst können sich die Kinder bislang auch immer gut darauf einlassen.
Ja, sehr gut. Wir haben sogar, um das mal sozusagen vor, als wir das erste Mal gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob es nicht doch schon vor 2020 war. Jedenfalls, als wir das erste Mal gemacht hatten, hatten wir drei Peergruppen, die wir dann eingewöhnt haben. Und das sind richtige Gangs geworden. Ne? Die haben wir ja jetzt noch da. Mhm. Und in Klicken, in Festen, ich sage immer, wie so Amöben durchs Haus gezogen, weil wir haben ein sehr, sehr großes Haus mit zwei Etagen. Und die haben durch die Peergruppe so einen gegenseitigen Halt erfahren, dass sich das noch lange wiedergespiegelt hat.
Mhm. Ja, das ist das, was mir ganz viele KollegInnen immer wieder berichten, die damit auch tatsächlich arbeiten, dass sie sagen, also man sieht einfach diese Beziehungen, die die Kinder miteinander geknüpft haben, dass die sich auch durchziehen. Und ich habe ja schon mal mit einer Tagesmutter auch ein Interview dazu geführt, die das tatsächlich alleine umsetzt, was ja auch nochmal ein ganz anderer Anspruch ist, sage ich mal. Halt mit bis zu 5 Kindern, je nach Alter, die sie dann eingewöhnt. Und die sagt auch, wenn die dann nachher zur Schule kommen, das ist auch eine richtige Gang. Also das sind so Beziehungen, die sehr, sehr lange sehr stabil dann auch sind. Also das
Also von daher fühle ich mich bestätigt, was ich eben in dem Artikel gelesen habe, die emotionale Beteiligung der Kinder, diese Beziehungsgestaltung, die wurde bisher unterschätzt. Und die kann in der Peer-Gruppe von uns gestärkt werden. Und was eben auch so ein Schlüsselerlebnis war für mich, ist, sobald wir dann ein paar Stufen weiter sind, ne, wir verlängern dann die Phasen, die Kinder im Haus sind, dann gehen wir ins Bistro als Peer-Gruppe, wo auch andere Kinder sind, dann gehen wir auch in andere Räume, in denen wir Spaziergänge machen mit der Peer-Gruppe. Das ist dann wieder so ein bisschen Münchner Modell. Und da haben wir schon gemerkt, dass wenn zum Beispiel von den 5 in der Peer-Gruppe 3 einen Spaziergang machen wollen und 2 nicht, dann konnte die Fachkraft bei den 2 bleiben, weil die 3 sich schon nach 10 Tagen so viel Halt gegeben haben, dass die alleine losgezogen sind. Und dann haben wir das unterstützt, indem wir vor dem Bildungsraum eine Spielstation eingestellt haben, die auch wieder thematisch abgeholt hat. Dann haben die sich mal nur bis dahin getraut. Dann haben sie sich in den Nachbarraum getraut. Und aber so waren die sehr autonom schon unterwegs.
Ja, toll. Also, und da höre ich auch ganz unterschiedliche Sachen. Also du sagst jetzt gerade eben, wir konnten die sogar schon dann alleine losgehen lassen. Ich kenne so einen Bericht von einer Einrichtung, die auch offen arbeitet, die sagt, wir hatten 3 Kinder, die halt in Begleitung der Fachkraft dann losgegangen ist, aber dafür war dann für das 4. Kind tatsächlich die andere Fachkraft noch da. Also so, dass dieses Kind nicht alleine sein musste. Also auch das sind ja nochmal so diese Spielräume, die ich finde, dieses Modell auch bietet tatsächlich. Also und das ist auch das, was Heike Fink immer wieder betont. Also die Kindorientierung geht trotz allem vor der Peer-Orientierung. Also das ist immer zu gucken, wie fühlt sich das einzelne Kind da drin. Und ich finde, das wird manchmal auch wiederum falsch verstanden. Also und welche Erfahrungen hast du gemacht, wie lange so eine Eingewöhnung dann ungefähr dauert, bis ihr sagen könnt, dass so im Schnitt die Kinder auch wirklich gut angekommen sind?
Es sind immer so verschiedene Phasen, ne? Die Eingewöhnung, so wann lassen die das erste Mal die Eltern raus, wann schaffen die schon mehrere Stunden, wann schaffen die wieder die Übergänge im Haus, ja, von Essen und Schlafen. Und also angekommen, ich bin da vorsichtig, ich möchte da gar keinen Zeitdruck aufbauen. Ich sage immer, bis zu den Herbstferien ist gut, aber unterm Strich sage ich immer, so richtig angekommen, dass sie bei uns Unsinn machen und durchs Haus preschen. Weihnachten sind alle da. Und dann auch den Druck rausnehmen. Da muss man sich selber Zeit gönnen. Wir haben gemerkt, dass die Peergruppe teilweise schneller ist als Berliner Eingewöhnungsmodell. Aber das kommt ja auch wieder auf die Kinder an und ob die Fachkräfte da sind. Wobei, das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied. Wenn beim Berliner Modell die Fachkraft erkrankt, dann wurde ja am Anfang quasi die Eingewöhnung abgesagt. Das wird ja dann sehr schnell so gehalten, dass immer eine im Background war. Aber bei der Peergruppe ist das noch leichter, wenn die Fachkraft mal nicht war. Bei den Kindern und bei den Eltern.
Ja, weil es von vornherein eine andere, also einfach eine andere Rolle und damit auch verknüpft eine andere Aufgabe ist, ne?
Ja, es ist nicht so diese Fixierung auf eine Ansprechpartnerin, auf eine Bezugsperson. Und um auf deine Worte nochmal von eben einzugehen, dass das nicht immer funktionieren muss. Ich verstehe Peergruppe, so wie eigentlich alles in der offenen Arbeit, als Chance, als Angebot, als Einladung. Als Einladung und Ermutigung und als Inspiration, so anzukommen. Und da darf ich nicht die Erwartungen dran knüpfen, sondern wenn es nicht funktioniert, muss ich überlegen, was ist mit meiner Einladung? Was ist da los? Und dann hinschauen.
Ja, also das finde ich auch nochmal ganz wertvoll, dass du sagst, das ist ein Angebot und das eröffnet dann ja auch den Raum für Flexibilität letztendlich. Und dass das eben nicht so starr sein muss und dass das genauso, wie ich das halt auch verstehe. Also da auch zu sagen, ja, wir haben einen roten Faden und trotzdem muss geschaut werden, wen haben wir denn jetzt gerade aktuell überhaupt vor uns und wer reagiert wie und wer braucht was und wie können wir das dann letztendlich auch nochmal so begleiten und beantworten. Also
ja, es gab mal ein Mädchen, das ist eben nicht so interessiert an sozialen Beziehungen oder was heißt kann nicht interessiert, sondern das hat einen anderen Zugang zu anderen Kindern oder auch zu sich selber. Ne? Also es ist schon etwas anders da. Und da haben wir gemerkt, da ist die Peer-Gruppe nicht das Wesentliche abholen. Mhm. Da war die Beziehungsgestaltung zur Erzieherin einfach doch nochmal im Vordergrund. Die konnte sich besser auf einen Erwachsenen erstmal einlassen. Und das muss man dann einfach wahrnehmen, sensibel für sein und dann sagen, dann baue ich das so mit ein in die Peer-Gruppe. Dann bin ich für dieses Kind noch ein bisschen präsenter.
Ja. Genau. Und wie gesagt, das ist ja genau das, was da auch drin steckt letztendlich, weil, also ich habe mich ja jetzt gerade sehr intensiv auch mit den Säulen beschäftigt, also auch was fußt auch vom Fundament her erstmal die Peer Group Eingewöhnung und die orientiert sich genauso an der Bindungstheorie. Also, ne, also das ist schon ein ganz wichtiger Baustein im Fundament. Gleichzeitig basiert das aber halt so auf der Transitionsforschung. Dann kommt halt elementar die Peer-Group-Forschung dazu. Das ist tatsächlich das, was ja bei den anderen so ein bisschen zu kurz kommt. Und ich glaube, das war auch bei mir einfach so dieses Aha-Erlebnis zu sagen, stimmt, warum vernachlässigen wir diesen Gedanken eigentlich so stark? Dann, wenn man sich nochmal mit dem Kultursensiblen auseinandersetzt, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Einrichtung auch so von der Zielgruppe her ist.
Also wir haben wenig kulturelle Unterschiede bei uns. Das ist bei uns sehr gering. Das ist kein Thema.
Okay, weil das ist ja manchmal dann auch nochmal, also auch dafür ist es zum Teil sehr gut, weil das oft Kinder sind, die tatsächlich auch gewohnt sind, mehr sich in Kinderkreis zu stützen. Also wo der Erwachsene sowieso eine ganz andere Rolle oder Aufgabe hat letztendlich nochmal. Und dann habe ich irgendwann so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo ich dachte, ja, eigentlich ist es die logische Fortsetzung der Spielgruppen.
Ja, das ist in kleiner Form, in großer Welt.
Genau, so. Und nur mit dem Ziel, dass die Eltern halt gehen. Weil das ist in der Spielgruppe ja nicht zwangsläufig so. Da bleiben die Eltern ja erstmal noch dabei in der Regel. Also es gibt natürlich auch da Formen, die das alles schon verändern. Aber letztendlich ist das eine logische Fortführung, vor allem außerhalb von Corona-Zeiten, wo das dann ja jetzt auch wieder verstärkt stattfinden kann. Also die Kinder ja im Prinzip auch mit 1,5 Jahren schon Vorerfahrungen mitbringen aus Gruppe.
Aber da sagst du das richtige Stichwort. Wir merken schon dieses Jahr, dass die Kinder diese Erfahrung so nicht haben teilweise.
Ja, genau.
Das ist irgendwie, tut einem das dann weh, ne?
Ja.
Auch die Mütter. Also die waren ganz viel allein mit ihrem Kind und da ist das Loslassen nochmal ein anderes Thema. Und das ist so ambivalent mit Freuen, endlich geht's. Und andererseits, huch, auf einmal loslassen und auch für die Kinder ist das eine neue Erfahrung. Und das dann direkt in der großen Kita-Welt, das ist, also ich habe da so einen Jungen gerade vor Augen, das fordert den schon sehr. Das merkt man.
Das glaube ich gerne. Aber gerade da sehe ich auch nochmal nicht eine Chance, dass man in einer kleinen Gruppe anfängt und nicht das einzelne Kind direkt ins ganz Große hineinschickt. Also was dann ja noch unüberschaubarer ist. Dadurch, dass ja im Prinzip diese 3 bis 5 Kinder erstmal in einem Raum sind. Ne? Also glaube ich, ist das also auch für die Kinder, die es nicht so gewohnt sind, in Gruppe zu sein, auch nochmal ein gutes Angebot.
Ja, und dann ist der Spagat, also den merken wir schon, dass wir ein Kind haben, das wollte direkt alles so kennenlernen, haben wir gesagt, einen Spaziergang und das hat das Atelier entdeckt und fand das ganz toll. Also wäre das ein Zurückholen, war dann wieder die Einladung, aber auch ganz klar mit der Offenheit, wenn du lieber woanders hingehst, ne, dann ist das möglich. Und das ist der Spagat an der Peer-Gruppe.
Ja, Genau. Und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig, seid ihr da ja in der offenen Arbeit sowieso nochmal im Grundansatz anders aufgestellt, aber da auch nochmal zu gucken, wie verstehe ich Bindung und Beziehung. Und also ich sage ja immer so, als eingewöhnungsbegleitende Fachkraft bin ich Lotsin oder Lotse in diesem Prozess. Das heißt, ich kenne mich in diesem Gewässer aus und diese Kinder- und Elternboote kommen da halt gerade an in diesem neuen Hafen. Und da drin brauchen sie halt Orientierung, aber ich nehme ihnen zu keiner Zeit das Steuer aus der Hand.
Ja, das ist so diese Gratwanderung. Ich gehe da mit dir vollkommen konform. Und dann gibt es trotzdem manchmal so einen Punkt, wo man merkt, auch für die Eltern ist das ja eine Transition. Auch für die Eltern verändert sich so viel. Vor allem, wenn es das erste Kind ist, dann stellt sich das ganze Familienleben um. Mhm. Auf einmal blickt jemand Fremdes auf das Kind, bewertet nachher womöglich das Kind. Mhm. Das Kind mag diesen anderen Menschen. Und da merkt man schon, dass das unterschiedlich ist. Ob Vater oder Mutter, das Geschlecht ist egal. Da gibt es einfach die Persönlichkeit, der das dann leicht fällt, und die Persönlichkeit der Mensch, der da mehr Unterstützung von uns bekommt. Und dann muss unser Angebot sich auch verändern.
Ja, das heißt, es sind Fachkräfte gefragt, die sehr, sehr feinfühlig und auch sehr gut beobachten können.
Ja, die feinfühlig sind, die beobachten können, die sich in dem Moment zurücknehmen können, dann reflektieren und auch austauschen. Das gar nicht nur mit sich selber ausnehmen. Und das ist wieder eine Chance in der Peergruppe, wenn man zu zweit dass man da wieder den anderen als gewinnenden Partner auch dabei hat. Wie erlebst du die Situation? Wie erlebst du das Loslassen? Genau. Oder heute kam eine Kollegin zu mir ins Büro und sagte, ich muss mal eben mit dir darüber reden. Wie gehe ich da jetzt weiter mit um? Ich bin gerade kurz verunsichert. Das finde ich so toll.
Ja, und ich glaube, dazu lädt tatsächlich dieses Modell auch noch viel stärker ein. Also, weil du hast es ja vorhin so schön gezeigt, ihr fangt erstmal als Team auch an, das überhaupt. Und das ist das, was ich auch finde, das betont dieses Modell sehr stark, dass es Teamsache ist. Und zwar auf ganzer, also auch im Gesamtsystem. Selbst wenn es zwei KollegInnen sind, die jetzt diese kleine Gruppe gerade begleiten. Aber trotzdem gehört immer das große Ganze mit dazu. Also damit es überhaupt funktionieren kann. Und es ist nicht mehr nur dieses Klein-Klein-Denken. Und dadurch wird aber gerade auch diese Kommunikation darüber anders.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ganz konkret, gestern hatten wir Teamsitzung und dann wurde wieder besprochen, wie diese Peergruppe jetzt im Bistro dann ankommt. Und wir haben so ein System, dass wenn man einen Apfel im Korb hat, ist ein Platz frei im Bistro und dann legt den nachher wieder zurück. Und dann wurde gestern angeregt von den Kollegen, noch nicht immer von der, die selber die Peergruppe macht, aber ich glaube, es ist gut, wenn die Peergruppenkinder vorher den Apfel jetzt in die Hand bekommen und dann geschlossen ins Bistro gehen und erstmal die anderen 5 Minuten später erst. Und das finde ich so toll, wenn dann das ganze Team mitdenkt und die Bistro-Fachkräfte, ja genau, dann kommen die erstmal mit den beiden erzählen, das tut denen gut. Also das ist dann wirklich ein schönes Zusammenarbeiten, weil Eingewöhnung betrifft eben alle, weil die Kinder kommen überall an und die knüpfen überall Kontakte und docken an oder eben nicht. Mhm. Dann betrifft es uns alle.
Mhm. Welche Rückmeldung kriegt ihr von den Eltern?
Also dieses Jahr sind wir noch aktuell drin. Die Eltern sind im Moment, obwohl es etwas durcheinander läuft, weil wir hatten gerade ganz viel Personalausfall, trotzdem fühlen die Eltern sich wohl. Konkret eine Rückmeldung letztes Jahr war, das waren so nett, waren das 3 oder 4 Mütter, die haben dann, wir haben so ein Elterncafé, wo die sich dann halt auch Kaffee trinken. Und nachher war es aber besser, wenn sie aus dem Sichtfeld so ganz verschwinden. Und dann standen die alle mit der Kaffeetasse vor der Kindergartentür am Fenster. Und ich fand das so herrlich. Dann habe ich das Fenster aufgemacht und habe gesagt, geht's Ihnen gut da draußen? Sie, ja, wir lernen uns auch gerade kennen. Und das war so nett für mich. Mhm. Genau das ist das, wo ich auch hin möchte. Die können leichter loslassen, weil sie auch in der gleichen Situation sind.
Richtig. Mhm. Hast du schon mal erlebt in dieser Zeit, dass, also hier hast du ja jetzt gerade den Synergieeffekt beschrieben, so dass das also wunderbar sich auch gegenseitig trägt. Ist euch schon mal untergekommen, dass es auch ein Elternteil eher unter Druck gesetzt hat, weil es bei den anderen schneller ging als bei dem eigenen Kind?
Muss ich kurz überlegen. Ich glaube, es geht schon mal eher darum, dass manche sagen, mein Kind könnte länger als 1,5 Stunden hier bleiben. Mhm. Das sagt das schon. Und dann ist wieder so diese, eigentlich wollen wir nicht alle Kinder über einen Kamm scheren. Ne? Wie weit bedienen wir das System? Wie weit ist das noch gut? Und sagen der Mutter, das ist jetzt für die ersten Tage so. Versuchen sie im Gespräch dann dahin zu bringen und einzuladen, mit uns zu gehen. Es kommt aber dann immer darauf an, unter welchen Zwängen diese Mutter steht. Ja? Wenn die in 10 Tagen eine neue Stelle anfängt oder irgendwas ist, dann spielt das ja auch eine Rolle mit. Mhm. Also da merken wir schon mal, dass das eine unterschiedliche Toleranz von den Eltern ist. Wenn die einmal drin sind, geht's.
Wenn die aber drin sind, geht's. Wunderbar. Ja, also das ist tatsächlich auch manchmal so eine Rückfrage, die halt kommt. Ne? Deswegen stell ich das jetzt einfach mal, weil ich glaube, dass das auch sehr, sehr abhängig ist, wer da jetzt im Einzelnen beteiligt ist und welche Vorgeschichten die auch letztendlich mitbringen. Aber für mich war jetzt gerade eben so markant, dass du auch gesagt hast, wir gucken dann aber auch hin, also unter welchem Druck steht zum Beispiel die einzelne Mutter oder der einzelne Vater in dem Moment. Ne? Also
ja, und ein anderer Aspekt ist zum Beispiel, das hatten wir dieses Jahr das erste Mal so konkret, dass die Mutter und das Kind, das neu zu uns kam, die Erwartungshaltung hatten, was wir vorher gar nicht so wussten, dass das Nachbarn sind mit einer bestehenden Familie. Und das Kind hat erwartet, wenn ich jetzt in den Kindergarten komme, kann ich mit meinen Nachbarskindern spielen.
Ah ja, okay. Ja?
So, und dann kriegte ich das mit, wie auch diese Nachbarskinder, wann kommt die? Die kommt heute das erste Mal. Ja, dann haben wir das kurz geöffnet, weil wir konnten ja nicht enttäuschen. Also das wäre in meinen Augen fatal gewesen. Und
richtig.
Dann ist das eben, dann sind andere Kinder mit im Raum. Und dann haben die sich gefunden und dann gucken wir eben wieder die eingewöhnten Kinder, also aus dem letzten Jahr, die haben dann wieder andere Interessen. Aber da muss man so ein bisschen Mut zu Grautönen haben, sage ich dann immer.
Ja, das finde ich ganz toll, weil das ist ja auch tatsächlich manchmal die Frage, wenn Geschwister schon im Haus sind,
Machen
die denn überhaupt mit dann, wenn die neugierig sind? Und ich sage immer, ja, bitte.
Ja, das ist ganz toll. Das ist bei uns auch im Team heiß diskutiert worden. Sollen wir das dann zulassen? Sollen wir die ablenken? Und da sage ich immer, nein, ihr müsst überlegen, dass das Geschwisterkind auch in einer Transition ist. Mhm. Auch für dieses Geschwisterkind verändert sich was. Und es ist für die Geschwisterkinder manchmal ganz schwer auszuhalten, dass die Mama bei dem kleineren Geschwisterkind jetzt da bleibt und ich bin alleine in einem anderen Raum. Mhm. Also sage ich, da passiert doch von Eifersucht über Verlust, Ängste, also was da alles so entsteht und in dem Kind los ist, dann lieber mit einbeziehen und das auch als Ressource sehen. Also wir hatten einmal ein Kind, das hat dann bei der Eingewöhnung auch geholfen, die Übergänge in die Schlafphase. Das ist, hat gesagt, wie zu Hause hält die Mama auch die Hand fest, dann hat das mit am Bettchen gehockt. Solange es das ältere Kind nicht einschränkt, in seinem Spiel, lassen wir das dann super gerne zu. Weil das ist eine ganz tolle Geschichte, dass sie sich dann wieder da unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Und also das auch da so offen zu halten, finde ich ganz wichtig. Also
ja, mir ist immer wichtig, dass
sie Grautöne zulassen.
Ja.
Ja, schön. Das mag ich.
Ja, es ist mir immer ganz wichtig, dass ich finde, alle Systeme, die wir entwickeln oder Phasen oder Fahrpläne, die sind eine Orientierung. Aber sie dürfen nicht in Stein gemeißelt sein. Alles Starre stört mich dann so. Also ich bin auch niemand, der jetzt durch den luftleeren Raum schwebt. Ich bin sehr strukturiert. Aber ich finde immer, ja, wenn ich auf die eine Waagschale die Freiheit lege und die auf die andere Struktur, dann nehme ich die Partizipation hinzu und gestalte weiter.
Ja, wunderbar. Ja, was würdest du sagen, wo sollten Kollegen und Kolleginnen ein bisschen drauf achten, wenn sie sich jetzt so das auf dem Weg Richtung Peer Group Eingewöhnung machen?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, ein Auge zu behalten. Bei uns wurde es dieses Jahr etwas durcheinander, weil auf einmal kamen noch 2 Nachmeldungen, zusätzliche Kinder und dann wurde eine Peergruppe zu groß. Das holt uns dann ein. Das ist dann nicht gut. Also auf die Größe der Peergruppe zu achten, in welchem Alter sind die Kinder? Das finde ich ganz wichtig und das wirklich mit dem ganzen Team abzusprechen. Wie gehe ich mit den anderen Kindern um in dieser Phase? Und also manchen, die haben halt so auch die hohe Erwartung, dass die Bildungsräume ja immer geöffnet sind. Die haben wir ja. Und den Schritt zu gehen, boah, ich schließe 1,5 Stunden einen Bildungsraum für die anderen Kinder. Ja, und die armen Kinder, sag ich, nein, die sind nicht arm. Das schaffen die. Aber das sind alles Absprachen. Ich finde es ganz wichtig, dass sich ein Team darüber austauscht und dass alle ihre Bedenken dazu äußern. Dass man dann überlegt, wer identifiziert sich am ehesten mit dem Peergroup-Modell? Wen kann ich als Leitung dafür gewinnen, der dafür brennt? Der so wie ich den Aha-Effekt hat oder so wie du, ja, da finde ich mich wieder, das ist der richtige Weg. Und dass die dann auch die Eingewöhnung
haben. Ja, genau. Das ist tatsächlich das Team, was ich als allererstes begleitet habe. Weil ich kam ja von dieser Fortbildung aus so Feuer und Flamme und habe das in meine eigene Fortbildung direkt mit aufgenommen und habe dann jemanden so angefixt, dass sie gesagt hat, wir machen das dieses Jahr. Und das war also aus der Fachfrühpädagogik halt ein Team, und die haben das dann halt als Krippengruppe, als einzige Gruppe im Haushalt umgesetzt. Und im Prinzip ist es auch heute noch so. Also sie machen das jetzt seit einigen Jahren, dass sie das halt explizit für die Krippengruppe entschieden haben, weil der Rest immer noch nicht so weit ist zu sagen, ja, wir sind jetzt so davon überzeugt, aber wir sehen im Moment einfach noch zu viele Hürden. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich in der Stammgruppenanbindung teilweise schwieriger ist als im offenen System. Also ich glaube, das spielt euch auch ein bisschen in die Tasche, weil man halt diese Freiheit sich nehmen kann. Wir schließen für 1,5 Stunden etwas, um diesen Raum zu schaffen. Und das ist natürlich, wenn ich 4 oder 5 Gruppen habe, die als Gruppen funktionieren, dann bräuchte ich zeitgleich 4 oder 5 Räume. Und das, glaube ich, verkompliziert das tatsächlich ein bisschen. Also obwohl da auch Lösungen gefunden werden, wenn das komplette Team dahinter steht. Das ist auch immer wieder spannend, dass die dann auch Wege finden. Aber in dem Moment, wo das noch sehr stark verinselt gedacht wird, dann steht sich das Modell manchmal auch im Weg.
Ja, also ich habe eine Einrichtung in Bayern, die ich online coache. Und da hat sich auch die beiden Krippengruppen haben sich auf den Weg gemacht, in der Peergruppeneingewöhnung einzusteigen. Und während wir so darüber sprachen und ich das so erläutert habe, da klang immer nur, ja, doch, das können die. Boah, das ist gut für die. Ja, das schaffen die. Also da noch gemerkt, da ist in den Fachkräften was passiert. Die waren angefixt und haben gemerkt, boah, damit tun wir den Kindern auch was Gutes, wenn wir den anderen Kindern als Hilfe mit anbieten. Und es entlastet mich. Es entlastet mich, wenn ich nicht mehr das einzige Beziehungsangebot bin für das Kind.
Ja. Genau. Und das ist tatsächlich das Aha-Erlebnis, was bei mir in den Seminaren auch immer wieder so aufkommt. Und dann ist es halt die Kunst zu gucken, wie hole ich mir das Team ins Boot. Also das sind die üblichen Wege, wenn man mit Ideen wieder in Teams zurückkommt. Ja, und dann natürlich erstmal Veränderungsprozesse mit allen Höhen und Tiefen. Das kennst du dann ja auch, sag ich mal, aus deiner Leitungspraxis, aber auch als Coach sehr gut.
Ja.
Das sind dann ja die, wie sage ich mal so schön, der ganz normale Wahnsinn des Alltags. Und es sind einfach die Hürden. Und ja, wie du eben auch gesagt hast, und es gibt immer wieder Menschen, die haben halt Sorgen und Bedenken und die müssen zur Sprache kommen.
Absolut. Und wenn ich zum Beispiel in einem Team bin und das coache, und dann ist oft das Thema Eingewöhnung und offenes Konzept. Wie soll das gehen? Und dann ist eben die Peergruppe mein Lösungsangebot. Kann immer nur anbieten und erzählen. Und da merke ich dann schon, da kommt es auch nochmal darauf an, wie unterschiedlich der Leidensdruck bei den Mitarbeitern ist, wie die Eingewöhnung erlebt haben und wie anstrengend das für die war. Und dann sagen die, oh, das könnte uns weiterbringen, das könnte da raus und da rausführen aus diesem Druck. Und dann ist auch die Offenheit im Team da, wenn dann mehrere davon betroffen sind, zu sagen, wir machen uns auf den Weg und wir probieren das aus.
Mhm. Gibt es noch was, was du gerne abschließend den Kollegen und Kolleginnen, die uns hier zuhören, noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ich gucke mal ganz kurz nur auf den Spiegelzettel, weil ich hatte nur so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, das ist mir wichtig. Aber habe ich alles eigentlich gesagt? Ja, dass das für die Eltern auch so wichtig ist. Und dass, wenn man sich dann mit der Peergruppe durchs Haus bewegt, dass man wirklich überlegt, in welche Bereiche und sind die Kollegen genauso darauf vorbereitet. Also wirklich dieses Team mit im Blick zu nehmen. Ja, es sind einfach Eltern, es ist das Kind, die Kinder in der Peergruppe, es sind die Eltern, es sind die Kollegen, die Fachkräfte und es ist dann der erste Raum und dann die anderen Räume. Und dann bin ich wieder, dann schließt sich der Kreislauf, dann komme ich wieder beim Team an. Ja, wenn ich die Peergruppe durch den ganzen Raum und das ganze Haus ziehe. Also von da, ich denke, Anja, du hast ganz tolle Fragen gestellt und hast einen schönen Blick da drauf. Und ich hoffe, dass wir mit dem, was wir jetzt besprochen haben, auch andere motivieren
und vielleicht inspirieren,
sich auf den Weg zu machen. Noch nicht immer direkt auf den Weg der Umsetzung, aber auf den Weg der Auseinandersetzung.
Ja. Christa, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Und ich denke, da steckt auch wieder ganz viel Interessantes drin. Und ja, Dankeschön. Und noch viel Freude an eurem weiteren Prozess, in dem ihr jetzt gerade mittendrin steckt.
Alles klar. Ich danke dir und wünsche dir viel Erfolg, wenn du das dann online stellst. Und ich bin gespannt mal, was du für Rückmeldung kriegst. Vielleicht schließt du dich mal mit mir kurz.
Auf jeden Fall.
Alles klar. Dankeschön, Anja.
Das war mein heutiger Kita-Talk zum Thema Peer-Group-Eingewöhnung in der Kita mit Christa Manske. Wenn du mehr über meine Gesprächspartnerin oder mich erfahren möchtest, dann schau doch einfach mal in die Shownotes. Genauso freue ich mich darüber, wenn du mir auf Instagram oder Facebook folgst oder meinen Blog abonnierst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse gerne ein Like oder einen Kommentar und teile diese Folge bei deinen Kolleginnen. Und jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kita Talks.